Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
International.
Eine Sendung von Fredrik Steiger.
Vor der Großen Kammer des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs wird heute der Fall 8917-05 verhandelt. Attila Kart gegen die Türkei. Das Auditorium ist bis auf den letzten Platz besetzt. Journalisten, Studenten und Rechtsgelehrte aus zahlreichen Ländern, dazu eine offizielle Delegation aus Westafrika. Durch die großen Glasfenster scheint die fahle Straßburger Frühjahrssonne in den lichtdurchfluteten, vom britischen Architekten Sir Richard Rogers konzipierten Bau, bei dem alles ganz im Sinn des Gerichtshofs transparent wirken soll. Es ist 9.15 Uhr.
La Cour.
Die Verhandlung beginnt, das Publikum steht auf. Im Gänsemarsch schreiten die 17 Richter an ihre Plätze.
Asseyez-vous, je vous prie.
Der Gerichtspräsident, der Franzose Jean-Paul Costa, eröffnet die Anhörung.
Mesdames et messieurs, je déclare ouverte l'audience publique sur le fond de l'affaire Cartes contre la Turquie.
Längst nicht jeder Fall wird von 17 Richtern in einer öffentlichen Verhandlung aufgegriffen. Doch der Fall Kart gegen die Türkei ist sensibel, weshalb das Gericht die beiden Widersacher, den oppositionellen türkischen Abgeordneten Attila Kart und die Vertreter der türkischen Behörden, angeführt von Münci Özmen, vorgeladen hat. Das Wort hat zuerst Attila Kart, ein gedrungener Mann mit Brille und dunklem Haar. Er war früher selber Anwalt und vertritt deshalb seine eigene Sache gleich selbst.
Yine beyan ve taleplerime Türkçe anlatmama izin verildiği için.
Er spricht zunächst bedächtig und leise, erzählt davon, dass er vor seiner Wahl ins türkische Parlament angeklagt war, Leute beleidigt und eingeschüchtert zu haben. Die Anwürfe seien haltlos und er hätte deswegen gerne ein Gerichtsurteil, das ihn, damit rechnet er fest, freispricht. Doch weil er seit seiner Wahl zum Abgeordneten parlamentarische Immunität genießt, wurde das Verfahren abgebrochen. Er könne deshalb seine Unschuld nicht vor Gericht beweisen. Attila Kart spricht aber nicht nur von seinem eigenen Fall. Heute werde in der Türkei die parlamentarische Immunität nie aufgehoben. Denn ansonsten müssten sich zahllose Parlamentskollegen wegen krimineller Akte, vor allem wegen Korruption, verantworten. Doch seine immer schnellere, immer erregtere Rede wird nun von Gerichtspräsident Costa unterbrochen. Kart möge sich doch auf seinen Fall beschränken und von Rundumschlägen absehen. Später hat Münci Özmen vom Justizministerium in Ankara das Wort, ein kleiner, älterer Herr mit kahlem Schädel.
Mr. Kart has not been exposed to any attack to his honor and good reputation.
Die Ehre und der Ruf von Herrn Kart hätten wegen der Nichtaufhebung seiner Immunität in keiner Weise gelitten, meint er.
Mr. Kart's re-election for the second time shows that his good name.
Das zeige doch schon die Tatsache, dass Kart als Abgeordneter wiedergewählt worden sei. Özmens Plädoyer soll vor allem die parlamentarische Immunität als zentrales Recht darstellen, über das allein die Mitglieder eines Parlaments selber, nicht jedoch Richter, zu befinden hätten. Nun ist es an den Richtern, Fragen zu stellen. Der Holländer Egbert Meyer will wissen, ob es Kart wirklich um seinen eigenen Ruf gehe oder nicht eher darum, politisch etwas auszulösen.
I would like to have his opinion. Is his application a class action disguised as an individual application?
Es folgen weitere Fragen. Kart und der Regierungsvertreter Özmen antworten. Nach gut zwei Stunden schließt Gerichtspräsident Costa die Anhörung.
La Cour va maintenant délibérer sur le fond de l'affaire. L'arrêt sera rendu ultérieurement.
Bis zur Urteilsverkündung dürften einige Wochen verstreichen. Der Fall ist offenkundig heikel. Dass es in dieser Anhörung gerade um eine Klage gegen das türkische Rechtssystem ging, kommt nicht von ungefähr. Die Türkei ist einer der treuesten Kunden des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg. Im Jahr 2008 urteilte das Gericht gegen kein anderes Mitgliedland des Europarates so oft wie gegen die Türkei, nämlich 257 Mal. Zum Vergleich, Gegen die Schweiz waren es bloß 4 Urteile, gegen Deutschland 6 und gegen Italien 72. Über die Gründe dafür, dass die Türkei in Straßburg derart oft auf der Anklagebank sitzt, berichtet unser Korrespondent Werner van Gent.
Die Flut von Verurteilungen des türkischen Staates durch die Straßburger Richter zeigt in geradezu erschreckender Weise, wie sehr die Interpretation vom Konzept der Menschenrechte in der Türkei noch vom europäischen Standard abweicht. Das Individuum ist in der Türkei dem sakrosankten Staat immer noch grundsätzlich untergeordnet. Das Prinzip ist eigentlich uralt. Wenn ein Untertan in den Verdacht gerät, sich gegen den Staat zu stellen, kann er demnach keinen Anspruch mehr auf die Wahrung der Menschenrechte geltend machen. Für andere Interpretationen fehlt, zumindest auf der Seite des Staates, jegliches Verständnis. Doch auch die türkische Öffentlichkeit tut sich schwer mit den Urteilen. Dass der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr beispielsweise zum Schluss kam, dass die von der Polizei bei der Zerschlagung einer kleinen Kundgebung angewendete Gewalt unverhältnismäßig gewesen sei und den jugendlichen Klägern sogar noch Schmerzensgeld zusprach, stieß in der türkischen Öffentlichkeit kaum auf Verständnis. Für die türkische Öffentlichkeit bleibt das Straßburger Gericht in erster Linie ein ausländisches Gericht, das eigentlich gar nicht das Recht habe, sich mit innertürkischen Angelegenheiten zu befassen. Dabei bemühen sich die Richter in Straßburg sichtlich um große Objektivität. Was die Angehörigen des 27-jährigen Kurden Dehan Günay vor Gericht klagten, weil dieser nach der Festnahme im Sommer 1997 bei Silopi nahe der irakischen Grenze verschwunden sei, gingen die Richter aufgrund der fehlenden Beweise davon aus, dass die offizielle Version stimme. Demnach hätte Dehan Günay, dem die Polizei vorwarf, Waffen aus dem Norden Iraks in die Türkei geschmuggelt zu haben, vorgeschlagen, an der Grenze eine neue Waffenübergabe zu inszenieren, damit die Polizei die Drahtzieher des Waffenschmuggels festnehmen könnte. Nachdem die Polizei sich in einen Hinterhalt gelegt hatte, habe Deham sich den Schmugglern aus dem Irak angeschlossen und sei geflüchtet. Dabei gaben die türkischen Sicherheitskräften zu Protokoll, dass sie 108-mal in die Luft geschossen hätten, um Deham zum Umkehr zu bewegen. Genau dieser Punkt wurde dann allerdings gegen den türkischen Staat verwendet. Die Schießerei habe den Häftling in große Gefahr gebracht und da er seither als verschwunden gilt, müsse von seinem Tod ausgegangen werden. Die Sicherheitskräfte hätten also ihre Pflicht versäumt, das Leben des Häftlings zu schützen und hätten damit gegen das grundlegende Recht auf Leben verstoßen. Das wirkliche Schicksal Dehams wird wohl nie aufgeklärt werden. Auch auf Zypern muss die Türkei hinnehmen, dass die Straßburger Richter immer wieder gegen den türkischen Staat urteilen. So verurteilten sie die Türkei dazu, Inselgriechen Schadenersatz zu zahlen, weil diese seit der türkischen Invasion im Sommer 1974 und wegen der dadurch ausgelösten Teilung der Insel keinen Nutzen mehr von ihrem Besitz hätten. Hier rächt sich für die Türkei, dass die de facto Teilung der Insel völkerrechtlich illegal ist. Nicht nur auf Zypern, auch in der Türkei haben die Richter in Dutzenden Fällen gegen den Staat entschieden, weil dieser gegen das grundlegende Recht auf Besitz verstoßen hätte. So wurden Enteignungen vom Besitz der armenischen und griechisch-orthodoxen Gemeinden für widerrechtlich erklärt. Die Türkei muss sich mit diesen Urteilen abfinden, will sie ihr Gesuch um Beitritt in die EU nicht gefährden. Doch sich abfinden heißt offenbar noch lange nicht, auch das Grundkonzept der Menschenrechte zu akzeptieren.
Werner van Gent. 50-jährig wird dieses Frühjahr der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und er ist bis heute einzigartig. In keinem anderen Teil der Welt gibt es ein Gericht, das jeder anrufen kann, der sich in seinen Menschenrechten verletzt fühlt. Dass gerade in Europa eine solche Institution entstand, hängt mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zusammen. Oder, wie es der frühere britische Premierminister Winston Churchill bei der Verabschiedung der Europäischen Menschenrechtskonvention der EMRK auf der Straßburger Place Kléber auf Französisch erklärte.
Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie.
Nicht gegen eine Rasse, nicht gegen ein Land habe man sich hier versammelt, sondern gegen die Tyrannei in all ihren Formen. In einer Wochenschau von damals hieß es:
Tous hommes de gauche, hommes de droite, hommes du centre, tous l'exigent.
Vertreter der Linken, der Rechten, des Zentrums, alle seien sich einig gewesen.
Le statut déclare consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle.
Ziel sei es Frieden, Gerechtigkeit, internationale Zusammenarbeit, geistige, religiöse, moralische und politische Werte, Demokratie, sozialen, wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern. Und man ließ es damals in der weisen Voraussicht, dass politische Deklarationen nicht automatisch Realität werden, nicht bei einem Vertrag bewenden. Man schuf auch ein Gericht, das den Menschenrechten Nachachtung verschafft. Jede Bürgerin, jeder Bürger, aber auch Organisationen können gegen die Verletzung jedes einzelnen Artikels klagen. Der vielleicht wichtigste ist Artikel 2, das Recht auf Leben, weshalb kein Europaratsmitglied die Todesstrafe vollstrecken darf.
Artikel 2. Everyone's right to life shall be protected by law.
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Von diesen Rechten wird immer mehr Gebrauch gemacht. Das Postbüro ist eine der wichtigsten Stellen im Palais des Droits de l'Homme, dem Sitz des Gerichts. Kein anderer Adressat in Straßburg erhält annähernd so viel Post. 1400 bis 1500 Briefe, Faxe und E-Mails pro Woche, sagt die Leiterin der zentralen Dienste.
En moyenne 1400 à 1500 lettres, Faxe ou E-Mail. Ce sont des tonnes de papier.
Riesig sind auch die Archive, Korridore und Keller voller Akten.
La totalité des archives, ça représente 4,3 km. Si on les mettait l'un côté de l'autre comme ça, ça représente à peu près la hauteur de
4,3 km Dossiers oder 30 mal die Höhe des Straßburger Münsters, meint der Archivchef. Nimmt man die Publikumsnachfrage als Maßstab, dann ist der Gerichtshof über alle Maßen erfolgreich. Das war nicht immer so, meint im Gespräch Gerichtspräsident Jean-Paul Costa.
La Cour a, au début a eu assez peu d'affaires pendant les 10 ou 20 premières années de son existence.
Während der ersten Jahrzehnte des Bestehens habe der Gerichtshof nicht viel zu tun gehabt, weil er kaum bekannt gewesen sei. Hingegen gab es damals massiven Widerstand seitens der Mitgliedstaaten, wo viele Mühe hatten zu akzeptieren, dass es auf einmal über der nationalen Ebene noch eine übergeordnete Justizinstanz gab, die verbindlich entscheidet.
Au début, il y a eu pas mal de résistance des États. Les États n'étaient pas toujours très contents, même s'ils avaient ratifié la Convention.
Manche waren empört, von den Richtern in Straßburg in den Senkel gestellt zu werden. Auch heute noch täten sich, so Costa, einige Staaten schwer mit dem Gericht. Vor allem Russland, das 1996 trotz großer Vorbehalte vom Europarat als Mitglied aufgenommen wurde.
Il reste quelques pays qui ne sont pas très contents avec nos jugements. Je pense surtout à la Turquie et à la Russie.
Wie die türkische ist auch die russische Rechtsprechung noch meilenweit entfernt von westlichen Standards und die Menschenrechte werden vielfach mit Füßen getreten. Aus Moskau dazu unser Korrespondent Peter Giesling.
Die Eingangstür zum Treppenhaus steht offen, wohl um zusätzlich etwas Raum zu schaffen. Denn das improvisierte Büro der russischen Bewegung für Menschenrechte in einer kleinen Dreizimmer-Altbauwohnung mitten im Zentrum von Moskau ist platzt aus allen Nähten. Etwa 8 Freiwillige sitzen hier an improvisierten Arbeitsplätzen. In einer Ecke rattert ein Drucker, irgendwo läuft ein Radio, es klingelt gleichzeitig an verschiedenen Telefonapparaten. Weil die Organisation etwa eine Stunde zuvor eine Pressekonferenz abgehalten hat, wird sie nun mit allerlei Nachfragen eingedeckt. Von Interessierten, von Unterstützern, aber auch von den Behörden. Bitte, ich kann Ihnen ein solches Papier gerne ausfertigen, aber laufen wir nicht Gefahr, dass dann die Polizei gegen uns vorgeht. Lev Ponomaryov ist der Leiter der russischen Menschenrechtsbewegung. Ob es um den seinerzeitigen Prozess um die ermordete Journalistin Anna Politkovskaya ging, um andere nicht aufgeklärte Morde oder bloß darum, einen Protestmarsch zugunsten von Menschenrechten zu organisieren, Ponomaryov versucht die Übersicht zu halten und dafür zu sorgen, dass seine Organisation und Mitstreiter nicht unnötigerweise in die Mühlen der Justiz geraten. Aus Sicht des russischen Staatsapparates ist die engagierte Menschenrechtsorganisation vor allem ein Störfaktor, obwohl sich Russland im Grundsatz zu den Menschenrechten bekennt. Für Ponomaryov ist der Gerichtshof in Straßburg von ganz zentraler Bedeutung. Gerade in der schwierigen Übergangszeit, in der sich Russland seit den 90er Jahren befinde. Der Gerichtshof ist die einzige Institution, welche die Menschenrechte nach den europäischen Normen wirklich zu schützen vermag. Ja, der Gerichtshof, so Ponomarev, sei wichtig, weil sich Russland und dessen Institutionen zum Teil nach wie vor äußerst schwer täten mit der Respektierung der Menschenrechte. Dies habe, so Ponomarev, vor allem auch geschichtliche Gründe. Wir haben eben immer noch ein totalitäres Bewusstsein, wohl nicht zuletzt deshalb, weil wir erst in den 90er Jahren mit Menschenrechtsfragen konfrontiert worden sind. Organisationen wie die Russische Bewegung für Menschenrechte oder wie Memorial, welche sich vor allem um die Rehabilitierung der Stalin-Opfer einsetzt, all diese Gruppierungen werden hier in Moskau oft durch internationale Organisationen unterstützt, beispielsweise durch Experten von Amnesty International. Die deutsche Friederike Beer ist Juristin und arbeitet als Expertin im Moskauer Büro von Amnesty.
Unsere Erfahrung, die Erfahrung von Amnesty International, wenn wir mit Fällen zu tun haben, die von Menschen, die vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof geklagt haben, dass ihnen sehr, sehr oft gesagt wurde von lokalen Behörden, warum wendet ihr euch an Europa, das ist sowieso so weit weg, warum müsst ihr uns das schlecht machen, lasst uns das doch lieber hier im Lande verhandeln. Und eben auch, ja, manchmal auch ziemlich massive Drohungen, dass Personen, die Staatsanwälte oder so, die zu tun haben mit Fällen von Verschwundenen, von Folteropfern, den Opfern, den Familienangehörigen auch ziemlich deutlich sagen, dass sie es besser für sie wäre, nicht zu klagen.
Vor allem so Friederike Beer, Russland tue sich eher schwer, aufgrund der Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte auch die dann notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
Der Menschenrechtsgerichtshof bringt ja nicht die Täter zur Verantwortung, sondern stellt nur eine Verletzung durch die Behörden fest. Und auch wenn Täter genannt werden in den Entscheidungen, wenn es ganz klar ist, wer welche Einheit, welcher Offizier verantwortlich ist für eine bestimmte Menschenrechtsverletzung, wird in Russland nicht weiter untersucht, wird diese Person nicht zur Verantwortung gezogen.
Anders sieht das Alexander Alexejew, der russische Botschafter beim Europarat in Straßburg. Er spricht ungern von russischen Menschenrechtsverletzungen, dafür umso lieber von Fortschritten.
We do our utmost. The Russian Federation, let us put it, the democratic revolution in the Russian Federation is of 16 years old.
Russland tue sein Möglichstes, erklärte er gegenüber der britischen BBC. Doch seit der demokratischen Revolution in seinem Land seien gerade mal 16 Jahre vergangen. Wer das berücksichtige, dürfe Russland nicht kritisieren, sondern müsse es loben. Selbst Gerichtspräsident Costa sieht in Russland zumindest gewisse Fortschritte.
Dans l'ensemble, à quelques rares et malheureuses exceptions près, les arrêts de la Cour sont bien exécutés.
Die Urteilssprüche des Gerichts würden im Wesentlichen respektiert. Nicht zuletzt würden jenen Klägern, die in Straßburg Recht bekämen, die vom Gericht ausgesprochenen Entschädigungen für erlittenes Unrecht ausbezahlt. Costa warnt davor, einzig Russland zu kritisieren. Es gebe nicht einfach Musterschüler und schwarze Schafe. Man könne niemandem einfach ein Zeugnis für gute Führung ausstellen.
On peut pas donner un brevet de bon élève sans contrôle et sans vérification.
Auch die Pressefreiheit ist immer mal wieder ein Thema. Etwa der aufsehenerregende Fall, als Prinzessin Caroline von Monaco in Straßburg klagte.
C'est l'affaire de Caroline von Hanover, qui intéresse beaucoup la presse, bien entendu, et le droit à l'image, puisque nous avons dit.
Anders als das oberste deutsche Gericht habe Straßburg entschieden, dass auch die Prinzessin als öffentliche Person Anspruch auf einen gewissen Schutz der Privatsphäre habe. Wenn es darum gehe, die Straßburger Urteile tatsächlich durchzusetzen, ist das Gericht indes auf andere angewiesen.
La Cour n'a pas des casques bleus qui peuvent aller sur le terrain et qui peuvent imposer le jugement.
Man habe schließlich keine Blauhelme, meint Gerichtspräsident Costa, welche die Urteile vor Ort durchsetzen könnten. Das obliegt dem Ministerrat, dem Exekutivorgan des Europarates. Er kann politisch Druck machen. Letztlich hängt aber viel von den Medien und von Nichtregierungsorganisationen ab, welche den Urteilen nicht nur Publizität verschaffen, sondern auch für moralischen Druck sorgen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Der Gerichtshof ist wichtig geworden, was viele freut, aber durchaus nicht alle, wie das Beispiel der Schweiz zeigt, von dem DRS-Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer berichtet.
Die immense Bedeutung des Gerichtshofes auch für die Schweiz habe anfangs sogar der Bundesrat verkannt, weiss die Zürcher Professorin und Staatsrechtlerin Helen Keller.
Bundesrat Gaber hat in der Debatte vor dem Nationalrat Anfang der 70er Jahre gesagt, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Schweiz je verurteilt würde. Und er hat das begründet vor allem damit, dass wir eine eigene, hochstehende Rechtsprechung vom Bundesgericht in Lausanne haben. Und es war wohl nicht Naivität, sondern wirklich ein Vertrauen, dass wir in der Schweiz, wenn es denn zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommen würden, selber zuerst Ordnung schaffen würden und dass der Gang nach Straßburg gar nicht nötig wäre.
Diese bundesrätliche Einschätzung hat sich als falsch erwiesen. Die Bevölkerung hat den Gang nach Straßburg immer wieder gewagt und der Gerichtshof hat die Schweiz in den letzten 30 Jahren auch immer wieder verurteilt, weil diese die EMRK verletzt hatte. Dadurch sei die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts nachhaltig beeinflusst worden, sagt dessen langjähriger Präsident Giuseppe Nai.
Man muss sehen, dass unsere alte Bundesverfassung keinen Grundrechtekatalog enthielt und vor allem auch keine detaillierten Verfahrensgarantien, wie sie die Europäische Menschenrechtskonvention kennt. Die Rechtsprechung aus Straßburg inspirierte daher sehr das Bundesgericht und half ihm auch dazu, zu fairen Verfahren, zu den Verteidigungsrechten eine differenzierte Rechtsprechung zu entwickeln.
Auch die Haftbedingungen in Schweizer Gefängnissen erlebten bedeutende Verbesserungen. Gerade wegen Entscheiden des Gerichtshofs werden heute auch Schweizer Journalisten in ihrem Informationsauftrag besser geschützt. Dennoch regt sich auch Widerstand gegen die Entscheide des Europäischen Gerichtshofes. SVP-Vizepräsident Christoph Blocher beispielsweise stört sich an einem komplexen Entscheid zur Geschlechtsumwandlung, den er so zusammenfasst.
Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, doch, das muss durch die Krankenkasse gedeckt sein. Also ist das ein Menschenrecht, ob eine solche Geschlechtsumwandlung durch die Krankenkasse gedeckt werden soll oder nicht. Das ist doch fragwürdig und daran hat auch niemand gedacht, als er die EMRK unterschrieben hat.
Fremde Richter würden der Schweiz fremdes Recht aufzwingen, so der Grundtenor in der SVP. Für sie, welche das Thema Völkerrecht versus Landesrecht zurzeit massiv beackert, ist die Volkssouveränität bedroht. Christoph Blocher fragt:
Wie weit wollen wir die Eigenbestimmung in unserem Land aus der Hand geben durch die dauernde Berufung auf edle Sachen, die wir auch edel finden, wie Menschenrechte, wie Völkerrecht, wie internationales Recht, die aber oft missbraucht werden zu eigenen politischen Absichten?
Einen solchen angeblichen Missbrauch erblickt die SVP insbesondere im Umgang mit Volksinitiativen, sei es die Verwahrungsinitiative, welche nach ihrer Annahme abgeschwächt werden musste, oder aktuell die umstrittene Minarettinitiative. Volksinitiativen können, auch wenn sie zwingendes Völkerrecht nicht verletzen, gegen die EMRK verstoßen und damit zu einer Verurteilung der Schweiz führen. Darum sagt Christoph Blocher ganz grundsätzlich:
Wenn das Volk eine Initiative annimmt, dann bin ich relativ streng und sage, dann können wir die EMRK aufkündigen, um einen Vorbehalt anzubringen. Also ich bin nicht der Meinung, dass alles, was dieser Gerichtshof beschließen könnte oder noch beschließen würde, dass wir das schlucken sollten.
Dieser Standpunkt, diese Diskussion rund um den Gerichtshof ist für Staatsrechtlerin Keller nicht neu. Sie gibt aber zu bedenken:
Es ist absolut unüblich, Menschenrechtsverträge zu kündigen. Es gibt nur ein Beispiel, in dem ein Staat angedroht hat, einen wichtigen Menschenrechtsvertrag zu kündigen, und das war Nordkorea.
In solch fragwürdige Gesellschaft wollen sich die meisten Schweizer nicht begeben. Für sie ist und bleibt die EMRK und mit ihr der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein fester Bestandteil der schweizerischen Rechtsordnung.
Pascal Krauthammer. Systematische Menschenrechtsverletzungen in der Eidgenossenschaft stellt der Schweizer Richter am Straßburger Gerichtshof, der frühere Genfer Professor Giorgio Malinverni, keine fest.
Dans les affaires suisses, il n'y a pas d'affaires répétitives. En Suisse, chaque affaire est unique.
Die Verstöße seien Einzelfälle. Drohungen von Schweizer Seite, etwa aus SVP-Kreisen und vom früheren SVP-Bundesrat Christoph Blocher selber, man könne ja notfalls die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen, nimmt Malinverni nicht allzu ernst.
Il y a eu souvent des menaces comme ça, mais politiquement, ça serait quelque chose de très mal vu.
Politisch könne sich das eine Regierung, die international respektiert werden wolle, kaum erlauben. Tatsächlich verspürt man im Straßburger Glaspalast kräftig Aufwind. Allerdings mit der unangenehmen Folge, dass man in der Arbeit ertrinkt. Auch eine geplante organisatorische Reform, gegen die sich die Russen stemmen, schüfe nur beschränkt Abhilfe. Der Gerichtshof wird also, vor allem seit dem Beitritt der Türkei und der osteuropäischen Länder, zum Opfer seines Erfolges. Und obschon alle das Problem als dringlich erachten, ist kurzfristig keine Lösung in Sicht. Langfristig hofft man, dass in allen 47 Mitgliedstaaten die Menschenrechte besser geachtet werden und somit weniger Fälle nach Straßburg weitergezogen werden. Tatsache sei, so Richter Giorgio Malinverni, dass das öffentliche Bewusstsein für die Menschenrechte klar gestiegen sei.
Ce qui s'est amélioré, c'est la prise de conscience de ce que sont les droits de l'homme.
Trotzdem gäbe es immer wieder Verstöße, genauso wie beim Strafrecht. Obschon es ein Strafrecht gäbe, geschehen immer wieder kriminelle Taten.
C'est un peu comme le droit pénal. Même s'il y a le droit pénal qui punit les gens, il y aura toujours des voleurs.
Aber vieles, was heute in Straßburg zu Verurteilungen führe, wäre früher schlicht ungeahndet geblieben. Niemand hätte überhaupt reagiert.
Si des choses comme ça s'étaient passées il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu de réaction.
Einig sind sich daher die Verantwortlichen am Straßburger Gerichtshof in einem Punkt. Menschenrechte kann man zwar auf dem Papier garantieren, in der Wirklichkeit müssen sie ständig neu erkämpft und hartnäckig verteidigt werden.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.